Von mir auch nochmal einen schönen guten Morgen. Ich trinke jetzt da mal einen Schluck. Als Prediger hofft man immer, das Lied geht noch länger. Aber es ist ein wunderschönes Lied. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Und darauf kommt's an in unserem Leben. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Er möchte uns formen in ein Bild, das seinem Sohn widerspiegelt. In deinem Leben, in deinem Tun, in deinem Denken und in deinem ganzen Sein. Als Samuel im 1. Samuel den Saul getroffen hat und er ihn salben sollte, ist es zu nah, Sam, oder passt es so? Passt, ja, gut, danke. Und er ihn salben sollte, waren sie unterwegs und sein Bursche war dabei, einen Tag später, nachdem das Abendessen war, und dann sagt er zu ihm, den Burschen, schicke weiter. Und der Bursche geht und tut das, was er tun muss. Und zu Saul sagt er, steh du jetzt still. Ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Und diese Möglichkeit hast du heute an dem Tag. Der Sonntag ist ein Ruhetag, ein Tag, wo wir still stehen können, wo unsere Herzen still sein dürfen. Wir beginnen unser Leben aus der Ruhe raus, um das Wort Gottes zu hören und von ihm zu lernen und von ihm verändert zu werden. Er will nicht, dass wir bleiben, wie wir sind. Jetzt sagst du ja, bin doch ein rechter Kerl. Was willst du denn da noch verändern? Du wirst es merken, umso mehr du dich in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hineinbringst und umso mehr du in dieser Gemeinschaft und in seinem Wort lebst, umso mehr merkst du, mein Bild passt ja gar nicht zu dem Bild so recht, wie das, was der Herr Jesus hat. Er hat dich herausgerettet aus der Macht der Finsternis, hat dich versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, wo du leben darfst. Und jetzt möchte er dich verändern, er möchte, dass das Drumherum heil wird, wo du vielleicht vorher drin gesteckt bist, in mancherlei Sünden, Lüsten und Begierden. Er möchte, dass du heil wirst, dass du anfängst zu leben, ein Leben, so wie es wirklich Leben ist, nach dem Sinn Gottes. Vielleicht stopselst du so umeinander wie die kleine Erika und du sollst groß werden, du sollst erwachsen werden und zur vollen Mannesreife kommen, so wie es im Wort Gottes steht. Wir möchten heute einen Text weitermachen. Ich muss euch gestehen, ich weiß gar nicht mehr so recht, wo ich stehen geblieben bin. Aber wir gehen in den Philipperbrief, Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1 von Vers 27, die möchte ich mit euch ein paar Verse betrachten. So. Ich lese mal vor, Philipper Kapitel 1, 27 bis 30. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe, oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht, in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wandelt würdig des Evangeliums von Christus. Ja, wie funktioniert das? Oder wieso denn überhaupt? Und was ist das Evangelium von Christus? Lass mal hier einen Finger drin und schlag's mal auf, das Buch Daniel, Kapitel 7. Ich möchte euch mitnehmen oder versuche euch mitzunehmen, um zu zeigen ein Stück weit, wer ist denn Jesus Christus? Daniel bekommt eine Schau in einem Nachtgesicht und er sieht zuerst vier Tiere, vier Weltreiche und eins davon ist besonders grausam. Und dann, ich lese von Vers 12, Daniel 7, Vers 12 möchte ich lesen. Da heißt es: Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Der Sohn des Menschen, das, was Daniel hier offenbart bekommt, zuvor heißt es, Vers 9 weg im Daniel, und ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Und zu diesem wird der Sohn des Menschen gebracht. Und dieser gibt dem Sohn des Menschen, gibt dem Sohn des Menschen Ehre, Königtum. Und alle Völker und Stämme der Erde dienen ihm. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Also wenn in dem Evangelium von dem Sohn des Menschen die Rede ist, dann ist hiervon die Rede, der Sohn des Menschen. Und wir lesen von dem Evangelium des Christus. Jesus Christus ist dieser Sohn des Menschen. Und wenn wir in Richtung unseres Textes blättern und im Johannesevangelium Kapitel 3 stehen bleiben, wird der Sohn des Menschen unter anderem wieder erwähnt, wie in den gesamten Evangelien. Und da berichtet der Herr Jesus dem Nikodemus etwas Besonderes. Wir hatten das neulich im Hauskreis in Immstadt. Und da heißt es, Kapitel 3, muss ich schauen. Genau. Kapitel 3, Vers 13, da sagt er, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und Nikodemus wusste wohl, wer gemeint wurde mit dem Sohn des Menschen. Eine Majestät, die nicht mit menschlichen Worten beschrieben werden kann, voller Macht und Herrlichkeit. Der Sohn des Menschen, das, was Daniel hier gesehen hat. Was passiert jetzt mit dem Sohn des Menschen? Der Herr Jesus erklärt dem Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Klammer auf, jegliche christliche Anstrengung oder den Versuch, eine Selbstgerechtigkeit vor Gott aufzubauen, scheitert kläglich. Du wirst direkt vor dem Gericht Gottes stehen. Weil die Dinge, die du dann tust, die tust du aus Schuldigkeit, die hättest du so und so tun sollen, sagt Paulus in einem der Briefe, im Römerbrief, glaube ich. Hier fasst der Herr Jesus alles zusammen und sagt, worauf es ankommt, ist eine neue Geburt. Bist du schon von Neuem geboren? Hast du dieses Leben Jesu in dir? Der Geist Gottes bezeugt es deinem Geist. Wenn das nicht der Fall ist, dann gib dein Leben ihm hin und sag, nimm du mein Leben und mach du es neu. Und lass all die Gerechtigkeit, die du selber aufbauen möchtest vor Gott, beiseite liegen. Und stimme dem zu. Du sagst, dass alle gesündigt haben. Ja, ich habe gesündigt vor dir. Und du weißt es wohl, weil du mein Herz durch und durch kennst. Gib mir dieses neue Leben, von Neuem geboren zu werden. Und jetzt nimmt Jesus den Nikodemus mit. Und Nikodemus, und er erklärt Nikodemus, du bist doch der Lehrer Israels. Du musst die Dinge wissen. Wir sehen das immer so als Vorwurf. Ja, du bist der Lehrer Israel und weißt es nicht, okay. Aber er nimmt ihn mit und er erklärt ihm anhand der Lehre, die Nikodemus sehr wohl wusste, wie er in den Himmel kommen kann. Du musst von Neuem geboren werden. Und dann sagt der Herr Jesus eben, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Er redet mit einem Lehrer, er redet von Wissen und von einem klaren Bekenntnis. Die Dinge sind so, wie ich sie dir erkläre. Und er nimmt ihn mit und zeigt ihm den Sohn des Menschen. Und bei Nikodemus ist mit Sicherheit jetzt ein Licht aufgegangen. Der Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen ist herabgestiegen und er ist hinaufgestiegen. Er ist zur Rechten des Vaters. Und dann erklärt er ihm etwas, was mit diesem Sohn des Menschen passieren muss. Vers 14, da heißt es, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das verstehe ich nicht. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie Nikodemus auf dem Stuhl sitzt, so wie der Mark jetzt, und fragt, was meinst du damit? Ja, ich kenne die Geschichte mit der Schlange in der Wüste, die Mose erhöht hat. So ein starkes Bild. Das Volk begehrte gegen Gott auf und begehrte gegen Mose auf. In der Wüste, als sie aus Ägypten in der Wüstenwanderung waren. Und sie murrten gegen Gott und dann kamen Schlangen, giftige Schlangen. Und sie bissen das Volk. Ich hätte da nie und nimmer dabei sein wollen. Du sitzt da und wirst gebissen. Und es war so schlimm, dass das Volk die Schuld erkannte und zu Gott schrie, dass er diese Schlangen wegnehmen mag. Und Gott redet zu Mose, mach einen Stab oder einen Pfahl, eine eherne Schlange, häng sie auf in der Mitte des Lagers. Und jeder, der auf diese Schlange blickt, wird gerettet werden, wenn er gebissen wird. Die Schlange, das Bild für die Sünde, oder die Schlange, die beißt und das Gift geht durch den Körper, bis der Körper erstickt und erlahmt. Und genauso schlimm ist die Sünde im Leben. Der Mensch stirbt. Und nicht nur körperlich, oder er ist tot, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, dass er nichts vernehmen kann, was Gott ihm sagt. Er braucht dieses neue Leben. Darum sagt der Herr Jesus, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du den Himmel nicht sehen. Er braucht das, dass die Augen geöffnet werden. Wir sind noch am Anfang von Philipper 1. Ich möchte nur, dass sie mir verstehen, wer der Herr Jesus ist. Und dann heißt es hier, Und so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht ist, muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Herr Jesus wurde erhöht. Er, das Lamm Gottes, heute Morgen im Abendmahl haben wir darüber geredet. Er, das Lamm Gottes, der ohne Schuld und ohne Makel war, wurde von den Menschen ausgeliefert und wurde an das Kreuz geheftet. Er wurde erhöht. Und jetzt sagt er, jeder, der auf ihn blickt, ganz interessant, hier heißt es im Text, Vers 15, der an ihn glaubt, derjenige, der von der Schlange gebissen wurde, der musste glauben, dass das, was Gott sagt, dass er auf die Schlange blicken soll, ihm das Leben erhalten wird. Und jetzt nimmt der Herr Jesus dieses Bild und erklärt es Nikodemus. Und vielleicht hat Nikodemus gesagt, so einfach. Ja, stimmt. Bei Saulus lesen wir, und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen und er konnte klar sehen. Später lesen wir, dass Nikodemus mitgeholfen hat, den Herrn Jesus einzubalsamieren und zu begraben. Wir merken, Nikodemus in seinem Herzen ist etwas neu geworden. Und in diesem Zusammenhang erklärt er ihm, warum macht Gott so etwas? Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, ihn erhöhte und sterben ließ, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jetzt ist der Sohn des Menschen, der eine Majestät hat, wie sie du auf Erden nicht beschreiben kannst, der Herr der Herrlichkeit genannt wird, der Herr des Lebens ist, bereit gewesen, aus Liebe zu dir sein Leben hinzugeben. Und ihr Lieben, wenn ihr zum Brotbrechen in der Früh kommt, Sonntagmorgen, dann haben wir Sonntag für Sonntag dieses Bild vor Augen. Und ich möchte dir Mut machen, hier zu sein und nicht zu sagen, das kenne ich schon, weiß ich schon. Das ist wie wenn du sagst, ja, ich kenne meine Frau, die kann in München wohnen. Es funktioniert doch nicht, oder? In diese Gemeinschaft zu treten, warum? Um den Herrn Jesus zu betrachten. Der Hebräerbrief, Kapitel 3, sagt es, betrachtet ihn. Und hier kannst du in der Gemeinschaft den Herrn Jesus betrachten und verstehen, wer ist der, der mich so geliebt hat, dass er bereit war, sein Leben für mich hinzugeben, damit ich leben kann? Und ich sag's euch, ich bin ein elender Sünder, der ich hier stehe. Und mein Leben war alles andere als fromm vor Gott, sondern es war verdorben und kaputt. Und ich habe in meinem Herzen gesagt, Gott ist tot, weil meine Schuld so tief war, dass ich wusste, ich konnte vor Gott nicht bestehen. Und in Liebe hat er mich zu sich hingezogen und hat mir seinen Sohn gezeigt und hat mir gezeigt, wo ich Vergebung für meine Schuld bekomme. Und er hat mir ein neues Leben gegeben. Ich sage immer, Weihnachten 97 war das. Und jetzt sollte ich ihm nicht dienen? Sollte ich jetzt immer noch so weiterleben, wie ich vorher gelebt habe? Ich weiß, ich bin dann, wo ich kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin, habe ich so manche Versuchungen gesehen, wo ich mir gedacht habe, sieht doch keiner, ist Abend, dunkel und hier kennt mich niemand. Und im Herzen hat es mich aufgewühlt. Sollte ich denn jetzt tun wie vorher? Nachdem ich weiß, was er bereit war für mich zu tun, ich bin doch sein. Und das ist, ich würde es euch so gerne besser erklären können, aber das ist das, warum Paulus sagt, wandelt nun würdig des Evangeliums. Wir können nicht verhindern, dass dumme Gedanken kommen, aber wir können die dummen Gedanken gefangen nehmen in der Furcht Christi, dass wir sagen, Herr Jesus, das sind nicht deine Gedanken, das sind nicht von dir. Das kommt irgendwie bei mir wieder raus oder von irgendjemand anders habe ich es gehört, aber nicht von dir. Bitte nimm mir das weg. Und bewahr meine Füße, dass sie bei dir bleiben und dass mein Angesicht auf dich gerichtet ist. Wandelt würdig des Evangeliums. Und jetzt beschreibt er, was bedeutet es mit diesem würdigen Wandel. Und er sagt, naja, wandelt nicht nur würdig, wenn ich da bin, oder? Wenn der Chef da ist, da können wir alle fleißig arbeiten. Vielleicht geht das bloß bei mir so, ich weiß es nicht. Und wenn er nicht da ist, dann denkst du so, jetzt machen wir Brotzeit. Hat alles seine Berechtigung, aber so ist unser Herz gestrickt. Ich weiß mal, von einem Bruder hat das erzählt, man hat ihm immer gesagt, wenn der Chef da ist, dann musst du arbeiten, ganz egal was. Die ganze Mannschaft hat Brotzeit gehabt, also eine berechtigte Pause, und in der Zeit kommt der Chef, dann sieht er seinen Chef, springt auf, schnappt sich einen Heizkörper und trägt ihn umeinander. Ja, warum? Das hat Kaiser, wenn der Chef kommt, dann muss man schaffen, dass er jetzt sieht, dass man arbeitet. Und manchmal, unser Herz ist so gestrickt. Wenn wir gesehen werden, dann sagen wir, na, jetzt müssen wir richtig, jetzt muss alles passen. Und wenn dann die Lichter aus sind, dann denken wir, oh, endlich kann ich wieder sein, wer ich bin. Und dieses, wo du meinst, endlich kann ich wieder sein, wie er bin, das bring vor den Herrn Jesus. Und sag ihm das und zeig ihm das. Okay. Da heißt es, wandelt würdig des Evangeliums vor Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe, das war das, was ich beschreiben wollte, oder abwesend bin, von euch höre. Von euch höre, dass das Zeugnis von jemand anderem kommt, wenn jemand anderen ein anderes ein Zeugnis von dir ablegen kann. Was für ein Zeugnis können deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Geschwister in der Gemeinde von dir ablegen, wenn du nicht da bist? Wenn sie aufrichtig sind, okay? Und sie es gut meinen. Es geht nicht um Lästern oder sonst was, sondern einfach dieses nüchterne Bild. Was kann man von dir sagen oder was für einen Eindruck haben deine Nächsten von dir? Die was weitergeben. Und ganz spannend, wenn wir die Philipper anschauen oder die Thessalonicher, ihr Zeugnis ging so weit, dass Paulus an eine Gemeinde, ich weiß jetzt nicht welche, sogar sagen musste, alles, was wir euch gesagt haben, ist schon im Vorfeld dort gewesen, weil man hat von uns berichtet, den Eingang, den wir bei euch gehabt haben und so weiter und so fort. Diese Gemeinde hatte so ein starkes Zeugnis, dass es hinausging in andere Gemeinden. Und so gibt es auch Brüder und Schwestern, die haben so ein starkes Zeugnis, das geht hinaus, ohne dass sie selber was sagen müssen, sondern man sieht es ihnen an. Oder man sieht es an dem, wie sie den Herrn lieb haben, wie sie arbeiten, wie sie still sind und im Treuen ihren Dienst tun. Vielleicht der Herr Jesus wird alles bewerten. Ja. Man sieht oftmals die Leute, die jetzt hier draußen sind oder einen Dienst tun. Ich bin euch offenbar und du kannst sehr wohl ablesen, stimmt es oder stimmt es nicht oder stimmt es mit meinem Leben überhaupt überein oder nicht. Das kannst du alles machen und du wirst vieles finden, wo du sagst, ja, Uli, da könntest du. Ja, du hast recht. Mit Sicherheit. Wandelt würdig des Evangeliums. Ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, bei Vers 27 bin ich im Philipperbrief, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Das möchte Paulus sehen oder hören, dass die Gemeinde so dasteht, dass die Philipper so dastehen. Da heißt es, dass sie feststehen. Was ist das Gegenteil vom Feststehen? Ist jemand schon mal auf einer wackeligen Leiter gestanden? Der Johannes lacht, jawohl, wie ist das so? Nicht so angenehm, gell? Du stehst da irgendwie so und denkst, ja, hoffentlich bleibt sie stehen. Aber wir sollen feststehen. Wo sollen wir feststehen? Auf dem Fundament sollen wir feststehen. Es wurde ein Grund gelegt und es gibt keinen anderen Grund als wie der gelegt ist, Jesus Christus. Auf dem Fundament sollen wir feststehen. Und auf seinem Wort. Und es gibt so viele schwammige Sachen, die so, wenn du schon mit dem Fuß eintauscht, denkst du, oh wei, wie tief geht es runter. Gell? Sondern wir sollen feststehen auf dem Fundament, das uns gegeben worden ist. Christus. Erster Korinther 16, Vers 13 heißt, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Im Psalm 119, da heißt es, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Wenn du auf dem Fundament des Wortes Gottes bleibst, dann darfst du wissen, es ist fest gegründet. Und es ist nicht nur fest gegründet hier, weil schwarz auf weiß ist, sondern der Psalmist sagt, dass dein Wort fest steht im Himmel. Gott steht zu seinem Wort. Und wenn du irgendwelche komische Visionen oder solche Dinge hörst, dann kannst du sagen, halt, stopp. Entspricht es dem Wort Gottes, was derjenige mir jetzt sagt? Ich habe den Eindruck, dass, okay, ich hatte einen Traum, okay, aber entspricht es dem Wort Gottes, was du hörst? Wir sollen uns an das Wort Gottes binden, nicht an irgendwelche Dinge, an Erscheinungen von Engeln und. Warum sage ich das? Weil es gang und gäbe ist in der Christenheit mittlerweile. Es gibt so vielerlei verschiedene Dinge, die auf uns einströmen und uns wegbringen sollen von dem Wort Gottes und letztendlich von Christus. Und zwar von dem Christus der Bibel. Paulus sagt es, das schlagen wir vielleicht auf, 2. Timotheus 2, Vers 8. So, ihr seid bestimmt schneller als ich. Da steht dran, und das gilt für die Gemeinde, halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Same Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Zu Timotheus muss er das sagen. Halte fest und halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und zwar diesen Jesus, der aus dem Samen Davids kommt. Wir sind in einer Zeit, wo teilweise das, bitte versteht das nicht falsch, das Jesus-Feeling verkündigt wird. Ja, wenn du an Jesus glaubst, das durchdringt dich, das gibt so ein Feeling, weißt, und boah. Oder wo das Evangelium, man nennt es das Wohlstandsevangelium, verkündigt wird, wenn du an Jesus glaubst, du wirst reich werden. Und an deinem Reichtum wird man sehen, dass du ein Kind Gottes bist. Boah, schräg, das entspricht nicht dem Wort Gottes. Oder wie wir letztens den Vortrag auch gehört haben vom Thomas, wenn es um Gesundheit geht. Wenn du nur recht glaubst, dann musst du gesund sein. Boah, schräg, das hat überhaupt nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Gott kann auch durch Krankheit sich verherrlichen unter den Menschen. Und er kann zeigen, wie er einen Menschen durchträgt durch seine Herrlichkeit auch in Leid und Not, dass er wiederum für andere ein Leuchter sein kann, der auf Jesus Christus verweist. Weil er ist es, der mich trägt. nicht ich bin's oder mein starker Glaube oder sonst was. Er ist es, der mich trägt. Halte im Gedächtnis, halte fest daran. Halte fest daran. In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln, steht in dem Psalmen. Und jetzt, der Herr Jesus in der Diskussion mit den Pharisäern, Johannes 10, Vers 35, sagt er, die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Der Herr Jesus selber bezeugt, dass das Wort Gottes Bestand hat und nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Also ist es gültig vor Gott alle Zeit. Und zu Timotheus sagt Paulus dann ein bisschen später im Timotheusbrief, weil du weißt, von wem du gelernt hast. Weil du weißt, von wem du gelernt hast, darum sollst du feststehen und festhalten an dem Wort. Und dann geht's weiter, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Unterweisung und zur Rechtweisung. Damit der Mensch Gottes ausgerüstet ist oder fähig ist zu jedem guten Werk. Merkst du, wie Gott selber sein Wort in den Mittelpunkt stellt? Dass wir uns danach ausrichten? Jakobus sagt, aber wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter des Wortes sein. Weil wenn du nur ein Hörer bist und die Dinge nicht umsetzt, dann wirst du es ziemlich schnell vergessen. Aber wo du ein Täter bist, wirst du dir die Dinge merken. Ja, damals, weißt du noch, da habe ich das gemacht, weil Gott hat mir das gezeigt im Wort. Ihr Männer, liebt eure Frauen, zum Beispiel. Wenn du ein Täter bist und deine Frau liebst, das Wohl von ihr suchst, wirst du merken, naja, den Vers, den merke ich mir. Dasselbe gilt für die Frauen, wo es heißt, sie sollen sich den Männern unterordnen. Okay, Herr Jesus, ich tue das jetzt, ich weiß aber nicht, wo das hinausgeht, was mein Mann jetzt davor hat, aber ich vertraue dir, weil du gesagt hast, ich soll das tun. Kann man aber über Sarah lesen. Sie vertraute Gott und ordnete sich unter. Nicht, dass sie Abraham vertraut hätte, also will Abraham hier nicht schlecht machen, sondern einfach im Wort Gottes steht es, sie vertraute Gott und hat deswegen so gehandelt. Und das ist für uns auch wichtig, dem Herrn zuerst vertrauen und daraus dann zu handeln. Ja, das hat er in seinem Wort gesagt und deswegen kann ich das so tun. Gell? Dann heißt es hier, in einem Geist soll die Gemeinde sein. Ich bin wieder beim Philipperbrief. Kennt ihr Schokoladenfondue? Wisst ihr, wie das funktioniert? Kann es jemand kurz beschreiben? Ich beschreibe es euch. Also es ist so ein Topf, da kommt flüssige Schokolade rein und dann hat man verschiedene Früchte und so Spieße und man hebt sie dann unter die Schokolade und dann ummantelt sich die Frucht mit Schokolade. Ich hoffe, ihr habt jetzt Appetit bekommen. Das Wort Gottes ist so voll und so reich und wenn du nur eine Sache mitnimmst, nur eine in eine Sache den Spieß reinsteckst und zuhörst und dann mit Schokolade ummanteln lässt, bist du heute richtig. Ich habe so viel, ich werde es nicht unterbringen, aber bitte verzeiht mir das eins nach dem anderen. In einem Geist nicht zwiegespalten zu sein, aber in was für einem Geist soll man sein? Da heißt es ja, oder? Haben wir gerade eben gelesen. Philipper, da heißt es, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. In einem Geist, jetzt kann man sagen in einem Sinn, ja, aber hier heißt es nächstes Mal in einem Geist und zwar in dem Geiste Jesu Christi, in seinen Gedanken, in seinen Sinn. Da heißt es, wir hatten jetzt am Mittwoch in der Bibelstunde dieses Thema 2. Korinther 6, Vers 14, unter einem fremden Joch gehen, sich in etwas Fremdes mit einspannen zu lassen. Das sollen wir nicht tun. sondern wir sollen gleichgesinnt mit Gleichen unterwegs sein und uns in ein Joch spannen. Der Herr Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, in das Joch vom Herrn Jesus sich einspannen zu lassen. Okay, in einem Geist, Römer 8, Vers 14, heißt es, durch den Geist Gottes geleitet zu werden. Seine Kinder werden durch seinen Geist geleitet. Im Philipperbrief, Vers 19, weiter vorne heißt es, dass der Geist Jesu Christi ihm beigestanden hat, als Paulus in Bedrängnis war. Und in Philipper 2, Vers 5, da müssen wir bloß mit dem Finger ein bisschen weiter sein, da haben wir die Gesinnung, da heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der Geist des Herrn Jesus und seine Gesinnung. Da kommen wir aber das nächste Mal mehr dazu. In Philipper 2, Vers 1 heißt es, gibt es nun Ermahnung in Christus. Auch dieser Geist des Christus. Nicht irgendwas, sondern Ermahnung in Christus oder das sich auf Christus bezieht. Dann heißt es hier, wir sollen einmütig sein. Einmütig. Das Gegenteil wäre davon, jeder macht, was er will. Jeder geht seinen eigenen Weg. Philipper 2, Vers 2 heißt es, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Und dann sagt er zur Gemeinde, dass sie miteinander kämpft für den Glauben. Ein Miteinander, gemeinsam für den Herrn Jesus einzustehen. Denn die Glieder der Gemeinde, und ich rede hier nicht von Leuten, die anwesend sind, sondern die Glieder der Gemeinde Jesus sind wiedergeborene Kinder Gottes. Jeder, der nicht von Neuem geboren ist, der ist vielleicht dabei. Man sieht es in der Wüstenwanderung, da heißt es, und viel Mischvolk zog mit. Sie sind vielleicht dabei, aber die wiedergeborenen Kinder Gottes sollen gemeinsam für das Evangelium einstehen, weil sie jeder auf seine Weise von Christus gerettet wurden und sein sind. Also gemeinsam das Ziel vor Augen zu haben, dem Herrn Jesus Ehre zu bereiten. Und dann heißt es hier, zu kämpfen. Ah, Kampf ist sowas Strenges. Das ist irgendwie anstrengend. Man kann sich so schlecht zurücklehnen und gleichgültig sein. Das Gegenteil von Kämpfen ist gleichgültig, träge, sich auf den Sessel sitzen und so wie beim Fußballspiel zu bewerten, was die anderen machen. Und wenn es Popcorn aus ist, dann ist es nochmal so schlecht und dann wird die Bewertung noch schlechter. Miteinander zu kämpfen, miteinander zu ringen, wenn jemand einen Dienst hat, mitzubeten. Schau mal, wie viele Mitarbeiter sind jetzt unten oder drüben und ringen um die Kinder, denen sie das Evangelium weitergeben. Oder wie viele kochen jetzt gerade für euch, fürs Essen nachher. Wie viele machen Kaffee auch hinten in der Box. Das zu sehen und für sie mit einzustehen im Gebet, miteinander zu kämpfen. Hier geht es ums Evangelium. Auch die Brüder, die begabt sind, die Geister zu unterscheiden und Klarheit zu sehen, in Klarheit auseinanderzunehmen, wenn jemand mit fremden Lehren kommt. Mitzukämpfen für das Evangelium. Christus hat sein Leben für uns gegeben, damit wir Leben haben. Und wir müssen das Evangelium verkündigen, so lange wie Kinder zur Welt kommen. Daher muss die neue Generation, die aufkommt, auch lernen zu kämpfen für das Evangelium. Und es geht jetzt schon seit 2000 Jahren so. Und der Herr weiß, wann er wiederkommt und wann dem ein Ende sein wird, mitzukämpfen für das Evangelium, dass die Wahrheit Wahrheit bleibt und dass Menschen gerettet werden können. Wir machen weiter. Vers 28. In dem Kampf kommt Widerstand, wie auch immer der ausschauen mag. Da heißt es, dass wir mitkämpfen sollen für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Lass dich nicht einschüchtern. Welche Begebenheit in der Bibel kennt ihr, wo ein ganzes Volk eingeschüchtert war von dem Glanz etwas anderem? Fällt euch was auf? Ein? Sehr gut. Goliath, der Glänzende, wird da überschrieben. Und da tritt ein Mann hervor aus den Reihen der Philister. Und er war wirklich überragend. Es wird beschrieben, die Größe Goliaths. Anhand von Ellen, an den Ellen kann man rechnen, entweder eine kleine Elle 45 cm, eine große Elle 52,5 cm, das war dann die Königselle. Ein Mann, der circa 2,80 m bis 3,40 m groß war. Der einen Panzer an sich gehabt hat, mit Sicherheit hochpoliert, weil er heißt der Glänzende. Der Panzer, ich glaube, 85 Kilo wog. Ich habe das mal alles in den Rucksack gestopft, um in der Teenie-Stunde das zu beschreiben, dass man weiß, wie schwer das war. Du bringst das Ding hier nicht auf den Rücken. Aber er konnte damit laufen und kämpfen. Einen Speer so stark wie der Baum eines Webstuhls oder wie ein Weberbaum. Also du kannst ihn nicht umgreifen. Und echt interessant, gebt mal ein bei Google Riesen in der vergangenen Zeit. Und im 1800 Nommel was und so weiter war das, ist das mal eine kurze Zeit so richtig aufploppt. Man hat allerlei Ausgrabungen gemacht von Männern mit enormer Größe. Also Goliath, wie er beschrieben war, war noch nicht der Größte. Tatsächliche Knochenfunde, tatsächliche Leute, die einfach diese Größe gehabt haben. Wir hatten das, der Mann geheißen mit dem Riesenbett. War ein anderer. Auf jeden Fall, das Bett von dem König wird beschrieben. 4 Meter lang, 1,60 Meter breit. Was war das für ein Lackel? Okay? Und jetzt kommt dieser Vorkämpfer heraus. Und hier ist die Reihe Israels und da ist die Reihe der Philister. Und die Philister stehen da und der Vorkämpfer tritt hervor. Ich bin zu klein, jetzt bräuchte man jemand anderen. Ich gehe mal wieder darauf. Und verhöhnt die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Sendet doch einer, den gegen mich kämpft. Wenn er gewinnt, wollen wir ihm dienen, wollen wir euch dienen. Wenn aber wir gewinnen, dann werdet ihr unsere Knechte sein. Und wer geht jetzt da freiwillig hinaus? Diese Einschüchterung dieses glänzenden Goliaths war so beeindruckend, dass diese Schlachtreihen Israels 40 Tage lang sich das anhören mussten. Jeden Morgen, jeden Abend und jedes Mal haben sie sich in Schlachtreihen aufgestellt. Und diese Angst der Männer, menschlich gesehen, war völlig begründet, weil sie es nicht überlebt hätten, wenn sie hinausgegangen wären. Und dann kommt dieser David, einige Zeit vorher heimlich, in Anführungsstrichen, von Samuel gesalbt als König, ein Jüngling, der auf seine Schafe aufpasste. Und der Vater sagt, hier sind 10 Brote, oder was, 10 Stückle Käse, die Brote doch für die Brüder, 3 Brüder von David waren in den Schlachtreihen, und er soll sie besuchen und soll fragen, wie es ihnen geht, und er soll ein Zeichen mitbringen für den Papa, dass er weiß, okay, dass sie leben. Und für den Heerführer soll der Käse mitbringen. David gibt seine Tiere einem Hüter, geht in die Schlachtreihen. Und in dem Moment haben die sich aufgestellt in den Schlachtreihen. Die Sachen, die er hat, gibt er dem Gepäckhüter. Passt bitte auf, dass nichts wegkommt. Und geht in die Schlachtreihen rein. Und in dem Moment sieht er diesen Mann kommen, diesen Philister. Und er sieht die Furcht, die da ist, von diesem Volk, gegen diesen Mann zu kämpfen. Und dieses Volk sagt zu ihm, der König hat gesagt, wer ihn erschlägt, der bekommt seine Tochter und noch Ehrungen. Ich weiß jetzt nicht alles, bitte lest es nach, ja? Und David fragt nochmal nach, weil er hat eine Entscheidung getroffen. Ja, soll ich nicht? Also es ist nicht so, dass er sagt, ja klar, mache ich sofort. Sondern, wenn wir den Text lesen, er hat überlegt. Und in dieser Zeit der Überlegungen fragt er 2-3 Mal, was soll das sein? Und er kriegt sofort Widerstand. Nämlich seine eigenen Brüder sagen, wir wissen genau, warum du da bist. Du bist schaulustig. Du möchtest sehen, wie die sich einander die Schädel einschlagen. Stimmt's? Wow, was für ein Vorwurf. Du meinst, du kannst alles besser. Kann man gut vorstellen. Und David sagt, hey, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe doch nur gefragt. Dann geht er, dreht er sich weg und lässt ihn mal reden. Dreht sich weg und fragt wieder, was hat der König gesagt? Und dann kommt er zum König und jetzt schlagen wir auf. 1. Samuel Kapitel 17. Vers 32. Er steht vor dem König mit diesem Anliegen. Wir haben jemanden gefunden, der will gegen diesen Mann kämpfen. Und dann heißt es hier, und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Lass deinen Mut nicht sinken, wenn du vor einem Goliath stehst. Und ja, er mag groß sein. Und ja, er ist glänzender als du. Und ja, die Fähigkeiten sind überragender als deine Fähigkeiten. Aber du bist nicht alleine. Lass deinen Mut nicht sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und wenn wir das dann sehen, wie dieser David im Glauben vorangeht und der Philister sich aufbäumt und diesen David sieht, ein Jüngling, rötlich, schön, der noch nie einen Kampf unterm Heer mitgemacht hat, dann verspottet er ihn. Du kommst zu mir mit dem Stock, bin ich denn ein Hund? Ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels zu fressen geben. Und David rennt auf ihn zu und sagt, du kommst mit Schild und Speer und ich komme mit dem lebendigen Gott, dessen Schlachtreihen du verhöhnt hast, und ich werde dich töten. Und so entschlossen rennt er auf ihn zu, nimmt einen Stein aus der Schleudert und trifft diesen Stein direkt an der Stirn, wir kennen die Geschichte, und er fällt um, tot zum Boden. David rennt auf ihn zu, nimmt sein Schwert und haut ihm den Kopf ab. Und dann heißt es in 1. Samuel 17, Vers 50, so überwand David den Philister mit der Schleuder und dem Stein. den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ein Bild auf Christus auch für mich. Er überwand den Philister mit der Schleuder und dem Stein, das wird erwähnt. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht wir durch Jesus Christus? In den Evangelien wird mal gesagt, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Überaus köstlich und herrlich ist er. Unser Herr Jesus, auf dessen Fundament du stehst. Es ist nicht deine Kraft, es ist seine Kraft. In was für Gnade stehen wir? Denn euch wurde, was Christus betrifft, geht es dann weiter, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. In was für eine Gnade hat uns Gott reingestellt. Im Römerbrief heißt es mal, wusstest du nicht, dass die Gnade Gottes dich zur Umkehr leitet? Der Vater führt dich zu seinem Sohn, wo du eine Rettung, wo du gerettet werden kannst. Und der Herr Jesus sagt einmal in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin die Tür. Er ist der Weg. Und jetzt kannst du das wissen, du kannst es glauben. Im Römerbrief heißt es, aus Glauben zum Glauben. Du kannst es wissen, dass der Herr Jesus die Tür ist, aber du stehst vorne dran. Es hilft dir nichts. Aber du hast zumindest schon mal die Information. Hier ist der Ausweg. Und du traust dich nicht, den Schritt zu machen und durch die Tür zu gehen. Es wird sich nichts verändern in deinem Leben. Aber der Herr Jesus sagt, redet weiter und sagt, wenn jemand durch mich hineingeht, er fordert auf oder sagt, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wenn du durch die Tür durchgehst, hast du zum Glauben gefunden und lebst im Glauben. Du darfst ein- und ausgehen. Das bedeutet, du bist frei geworden und du wirst Weide finden bei ihm. Solange du hinter der Tür stehen bleibst, hat sich in deinem Leben noch nichts geändert. Du weißt, da ist die Tür, aber du bist nicht durchgegangen. In der Offenbarung wird es sehr drastisch beschrieben, da werden als erstes die, die vor Gericht gezogen werden, die Feiglinge sein, die nicht diesen Mut hatten, hindurchzugehen. Gott hat ihnen alles gezeigt, gewaltig und drastisch zugleich. Ich schließe mit den letzten Worten, die lese ich euch vor. Da heißt es, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid, Christus. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt es lang ausgehört und es hätte noch vieles mehr geben. Gesegnete Woche euch, gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder.